Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gen X und Gen Z im Dialog. Willkommen zurück erstmal für alle, die schon zuhören und hallo für die, die zum ersten Mal heute zuhören. Wir, Rebecca und Gerhard, haben heute wieder einen Gast dabei und bevor wir aber mit dem Gespräch anfangen, wollte ich noch ein paar kurze Worte an euch, unsere ZuhörerInnen, richten, nämlich diese Folge wird die 21. Folge von unserem Podcast und die folgt nach einer persönlich meiner Lieblingsfolgen, nämlich der mit Sarah MacArthur. Und ich wollte noch kurz auf diese Folge eingehen, einfach, dass es nochmal ein kurzer Überblick da ist, weil Sarah erhält nicht nur mit ihrem Team das Vermächtnis von Frances Hesselbein am Leben und erinnert an sie und ihre Taten, sondern sie setzen sich auch besonders für die junge Generation ein. Sie unterstützen sie und geben eigentlich den Jungen auch die Möglichkeit, für sich selber zu sprechen. Und das machen sie ihren Magazin Leader to Leader in der Sektion Bright Future. Und sie bringen auch im September, glaube ich, einen Film über Frances Hesselbein nach Deutschland. Und wollte ich noch mal kurz erwähnen, weil es für mich auch persönlich sehr wichtig ist. Und sie war auch einer unserer vier internationalen Gäste. Wir hatten nämlich am Anfang Gregory Enxalberta, Nick Johnson, was für meinen Papa natürlich Highlight war, und José Romero. Und ihr könnt auch viele spannende Gäste weiterfreuen, nicht nur internationale, sondern auch Personen, mit denen wir ganz normal die Folgen auf Deutsch machen. Um aber noch das kurz abzuschließen, ich wollte euch einfach als ZuhörerInnen danken, dass ihr uns so unterstützt, dass ihr uns Feedback gebt, dass ihr euch für dieses Thema interessiert und uns zuhört. Nur wegen euch ist es halt eben ermöglicht, dass wir diesen Podcast machen und dass wir auch so tolle Gäste dazuhören. Und vielen Dank nochmal an euch. Und jetzt wollte ich das Wort noch kurz an meinen Papa übergeben, weil der wollte auch noch was sagen. Und dann stelle ich dann unseren Gast für heute vor.
Genau, von meiner Seite auch nochmal, also wirklich vielen, vielen Dank für das, dass ihr auch uns zuhören wollt, was aus einer verrückten Idee letzten Endes auch entstammt ist. Im November entwickelt sich jetzt doch zu einem wirklich grandiosen Format mittlerweile. Wir haben wirklich tolle Gäste mittlerweile auch schon im Podcast gehabt. Wir sind auch weiterhin dabei, wirklich ganz spannende Gäste auch in unseren Podcast zu holen. Einer davon ist auch heute mit dabei. Und für mich persönlich ist es auch ja, ganz schön zu sehen, wie Rebecca sich da auch immer mehr involviert in dieses Thema und auch mittlerweile auch schon gesagt hat, es ist ein Herzensprojekt für sie. Das ist auch für mich eigentlich ganz toll zu sehen, dass sie da jetzt auch ja, wachsen kann. Und Dankeschön nochmal an alle, die mittlerweile auch schon im Podcast mit dabei waren. Das glaube ich ist auch noch ganz wichtig, dass man das auch ganz kurz hier erwähnt. Und ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt ein mit unserem heutigen Gast und die Vorstellung, glaube ich, übernimmst du kurz, Rebecca, bis unser Gast sich heute letzten Endes auch selber vorstellen darf.
Genau, unser Gast heute ist Sebastian Frey. Er ist seit 2002 angestellter Geschäftsführer der MTS Sport Schildkröt GmbH und führt mit uns heute das Gespräch über Generationen, über Kommunikation und über Führung. Herzlich willkommen, Sebastian, erstmal an dich. Ich freue mich auf das Gespräch heute mit dir und auf deine Sichtweisen. Und bevor dass wir starten, würde ich dich einfach kurz bitten, dass du dich selbst vorstellst, ein bisschen was über deine Person erzählst und auch was du beruflich machst.
Ja, hallo Rebecca, hallo Gerhard. Schön, dass ich heute bei euch sein darf. Also ich bin, wie gesagt, Sebastian Frey. Ich bin 50 geworden im letzten Jahr und bin relativ lang schon hier bei MTS Sport bzw. Schildkröt. Man kennt die Marke eher oder die Firma eher unter Schildkröt. Wir machen Sportgeräte, Tischtennisbälle, Fitnessgeräte, viel Fangsport für den Garten, Sommersportspiele. Ich denke mal, die meisten kennen uns, sei es aus dem Sportgeschäft, sei es aus dem Spielwarengeschäft. Wir sind da ganz gut vertreten. Ich habe vor ja, mittlerweile schon ein paar Jahren in München BWL studiert und bin während dem Studium damals in die Sportartikelbranche reingerutscht über verschiedene Praktika und bin dann doch ziemlich bald nach dem Studium hier in der damals noch recht kleinen Firma gelandet. Wir sind südlich von München zu Hause und ja, habe mich da im Laufe der Zeit hochgearbeitet. Das ist also nicht ganz richtig, Rebecca, dass ich seit Beginn weg angestellter Geschäftsführer war. Ich habe damals irgendwie als Großkundenbetreuer oder Junior Key Account Manager angefangen und bin einfach da mit dabei geblieben, habe mich da auch durch schwierige Zeiten mit durchgekämpft. Ist ja vielleicht auch ein Thema, wo wir vielleicht noch einmal drüber reden können, wie man so umgeht mit schwierigen Zeiten. Es hat sich auf alle Fälle ausgezahlt, dass ich dabei geblieben bin und bin jetzt irgendwo schon seit weit über 10 Jahren auch hier Geschäftsführer in diesem Familienunternehmen.
Okay, cool. Dann würde ich gleich mit der ersten Frage reinstarten, dass wir so ein bisschen eine Einführung in das Thema haben. Und zwar stelle eigentlich immer die gleiche Frage, also welche Erfahrungen hast du selbst als du jünger warst, mit der älteren Generation gemacht und auch jetzt in deinem Werdegang, wo du jetzt Geschäftsführer bist, welche Erfahrungen hast du mit der älteren, aber auch mit der jüngeren Generation gemacht? Und ja, genau, dass du einfach ein paar Worte dazu sagst und dass wir so ein bisschen in das Re Thema direkt reinstarten.
Also war sicherlich auch für mich nicht ganz einfach. Ich war dann damit, ich glaube, knapp 25 fertig mit meinem Studium. Man ist im inhabergeführten Sport in der Sportbranche meistens konfrontiert mit eher mittelgroßen Unternehmen oder kleineren Unternehmen. Absolventen von der Uni sind eher die Ausnahme. Deswegen steigt man normalerweise dann eben schon auch nicht ganz unten ein, sondern irgendwo auf so einer mittleren Position. Bei mir war das damals eben dieser Junior Key Account Manager. Und ich habe da schon meine Probleme auch gehabt, wie ich dann als 25-Jähriger irgendwie zu größeren Kunden geschickt wurde oder dort auf, ja, in der Regel, ja, Leute gestoßen bin, die vielleicht so alt sind, wie ich heute bin, also irgendwie um die 50 und die eher irgendwie so ein bisschen herabschauend auf mich reagiert haben und ja, mir signalisiert haben, ja, was will denn er jetzt oder was will er denn erzählen? Also das war sicherlich nicht ganz einfach auf Kundenseite und auf der anderen Seite war es schon auch in der Firma nicht ganz einfach. Da waren Leute, die schon länger mit dabei waren und ich bin dann, musste eben nicht ganz unten anfangen, sondern bin vielleicht so in den mittleren Bereich eingestiegen und da gab es dann natürlich schon auch irgendwo, ja, wurde ich beobachtet oder man hat irgendwie gemerkt, dass da vielleicht hier und da ein bisschen Argwohn oder wie auch immer in meine Richtung vorhanden. Also das waren so meine Erfahrungen damals, mit denen ich ein bisschen zu kämpfen hatte und die sicherlich auch gerade im Bereich der Kundenbetreuung auch so ein paar Jahre angehalten haben. Also würde man sagen, dass das wahrscheinlich erst so mit Anfang, Mitte 30 dann so langsam nachgelassen hat, wo ich dann einfach auch reifer und älter und erwachsener war, noch erwachsener war.
Und heute mit der älteren Generation oder wie gehst du mit der jüngeren Generation an? Würdest du sagen, dass da ein Unterschied da ist im Vergleich, wie du ja damals eigentlich behandelt wurdest? Oder denkst du vielleicht auch, dass es gar nicht so mit Generationen an sich zu tun hat, sondern einfach mit der Erfahrung, die man dann macht? Und dann hat man so jemand Jüngeren da, der jetzt da irgendwie mit einsteigt und dass man deswegen einfach ein bisschen so drauf reagiert?
Also ich hoffe, dass ich etwas offener bin, weil mich das damals geärgert hat, der Umgang. Und ich gebe mir zumindest schon Mühe, auch jüngeren Menschen zuzuhören und ja, zu erfahren, was sie zu sagen haben oder wie ihre Sicht auf die Dinge ist.
Okay. Ja gut, gut zu hören. Papa, wolltest du eine Frage stellen?
Ja, natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Wir sind ja jetzt, glaube ich, fast gleich alt, soweit ich das verstanden habe. Was war denn so ein Ereignis, wo du sagst, weil du hast ja gerade selbst auch erwähnt, dass dich der Umgang mit dir selbst, wie du von Älteren behandelt wurdest, dann schon auch geprägt hat. Was würdest du sagen, so ein, zwei Erlebnisse, wo du sagst, also das möchte ich selber jetzt eigentlich nicht in der Art und Weise weitergeben? Gab es da was, was du auch einmal teilen kannst mit den Zuhörerinnen?
Also es war sicherlich in erster Linie so im Umgang von größeren Kunden mit einem selbst. Ja, du bist dann eben zu mittelgroßen Kunden geschickt worden, wo man dich dann warten hat lassen. Du bist irgendwo weite Strecken hingefahren und dann hat man dir irgendwie gesagt, ja, ich habe jetzt heute eigentlich gar keine Zeit für dich oder wie auch immer. Und das waren irgendwo so Erlebnisse, wo ich teilweise schon glaube, dass wenn ich älter gewesen wäre, man vielleicht etwas anständiger umgegangen wäre, sagen wir es mal so.
Okay.
Also da gibt es, ja, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber da habe ich so ein Bild immer noch vor Augen, hier im Oberbayerischen bei einem sehr großen Sporthändler, wo einfach der Umgang ziemlich unanständig war. Wo ich viel gelernt habe, sicher auch, ja, also lernen, wo ich irgendwo, ja, einfach am Ende schon Dinge fürs Leben mitgenommen habe, nicht unbedingt die positiven, aber man lernt ja auch aus negativen Ereignissen und die bringen einen weiter.
Würdest du sagen, dass sich die negativen Ereignisse dann auch letzten Endes dahin gebracht haben, wo du jetzt heute auch bist, dass du sagst, das waren für dich dann so die Themen, die dich dann auch angetrieben haben letzten Endes?
Ja, klar, sicher. Das sind Dinge, die bringen dich weiter und die, ja, lassen dich vielleicht auch selbst irgendwo nachdenken über dich selbst, ja, ob du vielleicht Dinge dann anders machen kannst und musst, um vielleicht bei dem Kunden oder bei dem Gegenüber anders anzukommen oder ihn dazu zu bringen, dass er dich anders behandelt. Ja. Vielleicht ein bisschen ja, offensiveres Auftreten vielleicht auch. Vielleicht ist man als junger Mensch manchmal zu, ja, die Wut klingt ein bisschen blöd, aber schon so ein bisschen in die Richtung, dass man halt versucht, nichts falsch zu machen. Und das wird dann geradeaus genutzt und vielleicht lernt man daraus auch mal irgendwo klarere Grenzen zu setzen oder zu sagen, du bis hierher und jetzt weiter, aber nicht mehr, weil sonst kommt man da nicht weiter an der Stelle.
Und wie schaffst du es heute in deiner Funktion auch als Geschäftsführer, dass du mit der jüngeren Generation dann, ich sage jetzt einmal auch, ja, wir sind ja dabei, sage ich mal so, dieses Gen Z, Gen Alpha, die jetzt letzten Endes auch in den Arbeitsmarkt kommen. Ja, wie gehst du da letzten Endes dann damit um?
Also zum einen muss ich sagen, habe ich zwei Generation Z-Exemplare auch zu Hause. Lernt da
Okay.
natürlich auch ein bisschen was, wobei die für mein Empfinden beide relativ unproblematisch sind oder doch sehr stark vielleicht von mir als Generation X noch geprägt sind. Ja. Ich versuche einfach mit denen relativ normal umzugehen. Und ihnen zuzuhören und sie auch zu fragen, was ist dir heute wichtig oder was taugt dir vielleicht nicht so oder was glaubst du, was der richtige Lösungsansatz in der Arbeit vielleicht ist mit irgendwelchen Aufgaben. Also wir haben natürlich diese Generation bei uns auch in eher modernen Arbeitsfeldern, also sprich im E-Commerce oder im Social Media Marketing mit integriert im Team, teilweise auch im Verkaufsinnendienst. Und da ist es natürlich so auch, dass die Leute durchaus auch bereichernd sind und vielleicht andere Ansätze haben, die in diesem Bereich auch richtiger sind als meine, die vielleicht schon ein bisschen älter sind.
Okay.
Also ihnen vielleicht einfach das Gefühl geben, dass sie da auch mitentscheiden können oder dass ihre Idee gehört wird oder dass man einfach sich mit ihnen auch auseinandersetzt. Ja.
Jetzt muss ich natürlich aus Vatersicht natürlich schon auch fragen, wie geht ihr dann auch mit so problematischen Themen auch dann letzten Endes um? Ist es so, dass ihr die wirklich dann auch ausdiskutiert oder ist es dann schon auch einmal so, dass das so ein bisschen schwelt und irgendwann kommt dann einer von euch und sagt dann, ja, jetzt müssen wir eigentlich über dieses Thema reden, so diesen Elefanten dann auf den Tisch raufholen und den dann letzten Endes auch ja, zu diskutieren, weil ich kenne das ja mit Rebecca und mir. Das ist dann schon so, wir gehen uns dann da auch hin und wieder mal einfach aus dem Weg. Das war auch der Grund, warum dass wir den Podcast auch gestartet haben, letzten Endes, um es auch ein bisschen zu verarbeiten. Da sind wir auch ganz ehrlich mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wie sind da deine Erfahrungen? Und bist du auch einer, der da mal so ein klares Wort hat? Ich bin ja auch aus der Generation X letzten Endes raus. Wir sind da gerne einmal auch so für. So, du machst jetzt, was ich sage, und so ungefähr, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, so ungefähr, man kennt es ja irgendwo ein bisschen.
Ja, ich denke mal, da bin ich sicher ähnlich gestrickt, wie du das jetzt irgendwo beschreibst. Ja, also
Gut.
am Ende jetzt in der Firma habe ich ja auch ein Stück weit
Ja,
Verantwortung für irgendwas,
klar.
dass es rund läuft. Und da muss ich ja auf irgendeinen Punkt auch sagen, ich glaube, wir verrennen uns da jetzt und ich möchte, dass das so und so ist. Und darum machst du das jetzt bitte auch so. Oder ich sage schon auch, wenn mir irgendwo Dinge nicht gefallen, ich sage dann einfach, du, das taugt mir so nicht, wie das läuft gerade. Und das muss man anders machen oder so in die Richtung. Und bei zu Hause ist es natürlich vielleicht manchmal noch mit einer gewissen Emotionalität kombiniert, wo dann vielleicht Dinge auch eher dann noch mal ein bisschen emotionaler ausdiskutiert werden, als in der Firma, wo man sich dann beherrschen muss.
Ja. Ich wollte noch das Thema ansprechen, das du am Anfang genannt hast, weil du hast ja gesagt, du bist ja nicht seit 2002 dann eigentlich Geschäftsführer, sondern du musstest zu diesem Punkt erstmal gelangen. Und ich wollte dich fragen, ob du uns da ein bisschen mitnehmen kannst, wie du angefangen hast, welche Schwierigkeiten du hattest, dass du jetzt eigentlich an dem Punkt bist, wo du jetzt angelangt bist und ja, welche Sachen du auch daraus gelernt hast, also was du mitnehmen
Ja,
konntest.
also es ist ja immer so, man unterstellt ja der heutigen Generation zu Recht oder zu Unrecht, sei dahingestellt, dass man vielleicht irgendwo aufgrund vieler Möglichkeiten, die man hat, nicht so das Durchhaltevermögen hat oder sich vielleicht auch manchmal nicht mehr so engagieren möchte. Ich weiß nicht, ob es richtig ist oder nicht. Bei mir war es auf alle Fälle so, ich bin fertig geworden zu einem Zeitpunkt, wo Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind und wo der Stellenmarkt in der Süddeutsche Zeitung, sehr große Zeitung, für die, die sich nicht mehr daran erinnern können, früher war das der Stellenmarkt schlechthin. Das war im Mittelteil am Wochenende. Drei Viertel der Zeitung waren Stellenanzeigen, wo dieser Stellenmarkt von heute auf morgen nicht mehr existent war. Ich war fertig, ich war ambitioniert, ich hatte Bock, endlich irgendwie was zu tun, habe relativ viele Praktika während meinem Studium gemacht und dann war von heute auf morgen der Arbeitsmarkt wie leergefegt, weil vielleicht ähnlich wie die Situation heute, Angriff auf Iran, Unsicherheit da ist, man weiß nicht, wohin geht die Reise, die Firmen waren nicht gewillt, irgendwie großartig Leute noch einzustellen. Und da war dann irgendwo die Situation, dass ich eine relativ kleine Anzeige tatsächlich noch in dieser Süddeutschen Zeitung hier für diese Firma gefunden habe, damals eine Chiffre-Anzeige, weil da ging es auch irgendwie um eine Neustrukturierung und Leute, die nicht mehr dabei bleiben sollten und dafür jemand anders eingestellt werden sollte. Ich bin dann hingegangen zu dem Bewerbungsgespräch und ich habe mir nur gedacht, ja, das machst du jetzt mal, weil du den Job brauchst, ja. Machst du mal 2 Jahre, um irgendwie ein bisschen in deinen Lebenslauf Ruhe reinzubringen oder ein bisschen Stabilität zu zeigen, vielleicht um eine schwierige Zeit zu überbrücken. Und dann suchst du dir was anderes, ja. Und es war wirklich damals eine sehr kleine Firma. Die Firma war, ja, es war wirklich, man hat jeden Euro zweimal umgedreht. Es war also alles nicht so wirklich einfach, aber es kam dann eigentlich, dass sich immer wieder neue Möglichkeiten aufgetan haben, dass ich mit einer Inhaberfamilie zu tun haben durfte, auch heute noch zu tun habe, die sehr offen waren in Bezug auf neue Ideen und wir da gemeinsam wirklich viel entwickeln konnten über die Jahre und so, dass es eigentlich immer wieder spannend geblieben ist. Ja. Und ja, ich dann zur rechten Zeit schon auch mich sehr überdurchschnittlich engagiert habe, wenn Möglichkeiten sich aufgetan haben. Es sind dann mal irgendwie Kollegen gegangen, irgendein Vertriebsleiter ist damals gegangen, da habe ich gesagt, hey, da habe ich Bock drauf, möchte ich machen. Und habe halt geschaut, ob ich es hinbekomme. Und das war natürlich im ersten Moment erstmal on top zu dem, was ich eh schon gemacht habe. Aber ich habe gesagt, wir probieren das jetzt mal aus, ob ich das nicht hinbekomme. Und wenn es funktioniert, reden wir am Jahresende, wie wir es neu strukturieren können. Und reden wir am Jahresende dann auch erst über meine Entlohnung, wie die dann ausschauen soll. Also da, das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied, den ich heute auch manchmal sehe. Da war es eigentlich so, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte jetzt erst einmal schauen, ob ich das hinbekomme. Und dann reden wir über das Geld. Und nicht, wenn du möchtest, dass ich den Job machen soll, dann mach jetzt bitte gleich mal das Portemonnaie auf. Ist auch, glaube ich, immer der einfachere Weg. Man ist nicht sofort so stark unter Beobachtung. Man kann sich erstmal verwirklichen, ohne dass immer gleich es heißt, der kostet uns so viel, ist er das wirklich wert? Das war eigentlich ein Weg, mit dem ich immer gut gefahren bin und ich glaube, dass ich heute auch das bekomme, was ich verdiene.
Okay. Würdest du dann schon sagen, dass das so ein entscheidendes Merkmal ist, so in Vorleistung gehen, was du praktisch jetzt auch ja gesagt hast?
Also ich bin damit immer gut gefahren. Also ich habe immer gesagt, ich lasse es uns ausprobieren, schauen wir, ob es hinhaut. Wenn es nicht hinhaut, haben wir nichts verloren. Aber lass es uns probieren und wenn es funktioniert, dann werden wir uns schon einig, habe ich immer gesagt. Ja. Und wir sind uns immer einig geworden. Ist vielleicht auch eine spezielle Situation. Das hängt natürlich immer irgendwo mit dem Inhaber oder mit dem Unternehmer, mit dem Gesellschafter zusammen, ob man sich dann mit dem auch so vernünftig immer einigen kann. Aber bei mir war das definitiv der Fall.
Also es ist schon so, dass du sagst, also bevor man jetzt einmal auch immer gleich fordert, sollte man vielleicht auch erst einmal Leistung bringen, also wirklich dann auch in diese Vorleistung gehen, weil das letzten Endes dann auch ja normalerweise in dem Fall ja auch für beide dann so eine Win-Win-Situation ist, weil wie du schon sagst, wenn ich jetzt da hingehe und sage, so, ich will jetzt einmal 100.000, ich mache jetzt den Job, sage ich jetzt mal, und dann schaust du dir aber natürlich ganz genau an, weil wie du schon sagtest, der kostet natürlich einmal erst einmal eine Stange Geld, bevor dass man so den Umkehrschluss hat und du sagst, ja, also ich habe ja jetzt, ich bin ja schon hier und ich gehe mal jetzt auch in diese Vorleistung für diesen Job und dann redet man im Nachgang, wie man das gestalten können. Würdest du schon das auch als Tipp für Jüngere weitergeben wollen?
Auf alle Fälle. Also ich kann nur für mich sagen, dass ich sehr gut damit gefahren bin und eigentlich das beruflich erreicht habe, was ich mir wahrscheinlich damals mit 25 nicht habe erträumen lassen. Ja, sicherlich eine Kombination aus glücklichen Umständen, vielleicht ein Stück weit auch meiner Fähigkeit. Aber da spielt natürlich irgendwo vieles zusammen. Und ich denke auch, dass es nicht unbedingt alltäglich ist oder selbstverständlich ist, dass man das so schafft, ohne wirklich in den Vordergrund zu stellen, dass ich da besonders gut bin, sondern es ist immer irgendwo so eine Gesamtgemengelage von einfach Entwicklungen, die dann zu einer Situation führen. Aber ich bin gut gefahren, zur rechten Zeit eben in Vorleistung zu gehen und mich zu engagieren. Man muss aber natürlich sagen, dass vielleicht damals auch das Angebot nicht so groß war wie heute. Und wenn ich heute einfach höre, also wir bilden zum Beispiel Kaufleute im E-Commerce aus und da haben wir regelmäßig zum Ende der Ausbildung relativ große Diskussionen über die Einstiegsgehälter, die in dem Bereich einfach teilweise verdorben sind, muss man ganz klar sagen. Das ist einfach ein Gehaltsniveau, was da auch vielleicht den größeren Firmen gezahlt wird, dass wir nicht mitgehen können und wo uns dann schon öfters junge Leute, die bei uns gelernt haben, die bei uns die Ausbildung durchlaufen sind, dann abhauen, weil wir da einfach, weil wenn es dann am Ende auch konstatieren müssen, dass es einfach dann unter den Gegebenheiten für uns nicht passt. Und da ist es eben nicht so, dass man sagt irgendwo, okay, ich fange jetzt einfach mal irgendwo, oder nicht immer der Fall, ich fange jetzt mal irgendwie auf einem niedrigeren Niveau an und arbeite mich dann hoch, ja, sondern es ist dann schon so, wenn ich jetzt bei euch hier anfangen soll, dann möchte ich das und das verdienen und die und die Anzahl von Homeoffice-Tagen wären dann auch noch wünschenswert. Dann ist es bei uns auch so, dass wir ein bisschen unterdurchschnittliche Urlaubstage haben, was dann meistens auch noch ein bisschen erschwerend dazukommt. Ja, das ist dann manchmal nicht ganz einfach. Wobei wir insgesamt schon ein extrem stabiles Team haben und auch eine sehr gute Durchmischung von Jüngeren und Älteren. Also es ist nicht so, dass wir da sehr, sehr große Probleme haben. Also wir finden schon oftmals sehr gute Leute und schaffen es dann auch, die langfristig an uns zu binden. Aber wir sind nicht dafür bekannt, dass wir im ersten Moment das extrem überdurchschnittliche Gehalt zahlen, sondern es ist so, dass bei uns die Leute oftmals vielleicht etwas günstiger einsteigen, etwas niedriger einsteigen, aber dann absolut Möglichkeiten haben, sich auch dorthin zu entwickeln, wo sie sein möchten.
Du hast ja jetzt schon angesprochen, eigentlich, dass für viele das Gehalt wichtig ist und dann auch diese Aufstiegsmöglichkeiten. Und du bist ja selbst eigentlich bei der Firma schon ziemlich lange. Und was gehört für dich da noch dazu, dass man so lange bei einer Firma bleibt? Weil heutzutage ist es ja eigentlich eher so, dass viele dann wechseln nach 2, 3, 4, 5 Jahren, weil sie irgendwo was Besseres finden oder irgendwie mehr Urlaub oder so. Was würdest du sagen, ist da eigentlich wichtig, dass man langfristig bei einer Firma bleibt? Also welche Möglichkeiten müssen da geboten werden oder was ist für dich auch persönlich wichtig? Also warum bist du so lange bei dieser Firma auch geblieben?
Ja, wahrscheinlich, weil es immer irgendwo weitergegangen ist, weil immer irgendwie spannende neue Projekte gekommen sind, weil mein Input gehört wurde, Vorschläge, meine Ideen teilweise umgesetzt wurden. Das ist es am Ende, ja. Dann ist die Firma natürlich irgendwo in einer Gegend, wo ich gerne bin. Wenn ich jetzt hier über den Rechner schaue, schaue ich auf die Benediktenwand ins Gebirge rein, sehe, dass da die Berge weiß sind. Das ist sehr schön. Und dann ist es sicherlich am Ende auch irgendwie so, dass die Firma sehr gesund ist. Ich habe in diesen 23 oder 24 Jahren, wo ich jetzt hier dabei bin, nicht einmal mein Gehalt unpünktlich bekommen. Wir hatten nie wirklich wirtschaftliche Probleme, wo es irgendwie ans Existenzielle gegangen ist. Also das ist natürlich schon so eine Gesamtgemengelage. Sicherlich hast du heute und hier und da mal irgendwie attraktive Angebote, aber du musst dir immer überlegen, was erwartet dich da und hast du dann am Ende wirklich das, was ich heute hier habe? Und das hat am Ende dazu geführt, diese Abwägung, dass ich trotz sicher vieler Schwierigkeiten, die es auch gab, am Ende doch hier gelandet bin, hier geblieben bin, dauerhaft geblieben bin.
Okay. Was könntest du da der jüngeren Generation weitergeben, auch mit dem Blick auf die ja heutige Situation?
Ja, man redet sich als Alter immer relativ einfach. Natürlich verstehe ich, wenn ich mir heute irgendwo einen Wohnungsmarkt im Großraum München anschaue und ich dann irgendwo nach meiner Ausbildung zu Hause ausziehen möchte, dass da jeder Euro zählt und dass es dann natürlich attraktiv ist, wenn ich irgendwo anders 500 € im Monat mehr verdiene. Da vielleicht auch hinzugehen, da kann ich eigentlich keinen wirklichen Vorwurf machen. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon auch gut, wenn man einfach hier und da mal eine gewisse Durststrecke oder ein gewisses Durchhaltevermögen, eine Durststrecke übersteht oder durchhält und ein bisschen dabei bleibt und dann überlegt, wenn sich dann nichts ändert, vielleicht nach einem Jahr oder 2 Jahren auch, ob es dann wirklich dauerhaft das Richtige ist. Man muss sich ja auch überlegen, wenn ich jetzt heute eine Ausbildung fertig habe, so wirklich viel kann ich ja auch noch nicht. Ja, ich steige dann irgendwo ein, vielleicht mit einem relativ hochdotierten Job. Schaffe ich das dann wirklich? Bin ich dann wirklich dauerhaft die geeignete Position oder war es für den anderen Arbeitgeber ein teures Experiment, wo er nach einem halben, dreiviertel Jahr dann auch wieder die Bremse ziehen muss? Ja. Wenn man nach einer Ausbildung erstmal noch eine Zeit da bleibt, man weiß ja, was man aneinander hat und wenn wir jemanden anbieten, dass er hier bleiben kann und darf, dann ja, wissen beide Seiten relativ genau, worauf sie sich einlassen. Und wenn man dann sich für die Firma unabdingbar macht oder einfach ein wichtiger Baustein ist in dem Team, dann wird man auch finanziell dorthin kommen, wo man hin möchte. Was uns immer noch so ein bisschen in die Karten spielt, ist natürlich auch die Branche. Es klagen ja doch sehr viele, dass sie große Probleme haben, Leute zu finden. Sicher ist es bei uns auch nicht mehr so, dass wir bei einer Anzeige, die wir schalten, 30, 40, 50 Bewerbungen haben, sondern es ist natürlich auch überschaubar geworden. Aber es ist doch so, dass die Sportbranche, in der man sich da bewegt, attraktiv ist. Ja. Es ist ein angenehmes Umfeld. Die Leute sind meistens eher unkompliziert. Auch wenn du heute irgendwo zu einem großen Sportfilialisten gehst, kann man das im Kapuzenpulli machen und in den Turnschuhen oder Sneakern, wobei das heute ja sowieso salonfähig ist. Aber die Branche ist nicht spießig. Die Leute sind unkompliziert, meistens irgendwo auf einem ähnlichen, ja, ähnliche Wellenlänge, sage ich mal. Und das macht es für uns wahrscheinlich einfacher, Leute auch zu finden als in anderen Bereichen. Es sind auch schöne Produkte, mit denen man was anfangen kann. Die Marke ist bekannt, wenn man in seinem Freundeskreis dann irgendwo erzählt, ich arbeite für die Firma, dann können die was damit anfangen. Selbst wenn du heute irgendwo im Urlaub in Italien oder in Frankreich in ein Sportgeschäft gehst, findest du vielleicht unsere Produkte und das ist natürlich auch Genugtuung und das freut einen.
Ich wollte noch was fragen, weil wir haben, also wir sind jetzt dann im Gespräch mit einer Firma, die haben für die Azubis eigentlich so eine eigene Social Media Seite erstellt, also so Instagram, und die Azubis managen das alles, also die sind auch so Gen Z. Ich wollte dich fragen, ob du denkst, dass das ja sinnvoll ist, dass man das heutzutage eigentlich alles über das Internet macht und dass das vielleicht auch nicht nur an der Generation liegt, sondern einfach auch an der Digitalisierung. Und wie das bei euch ist. Also macht ihr auch über Social Media so Werbung für eure Plätze zum Arbeiten, oder macht ihr es mehr so auf einen normalen Weg, dass man einfach eine Stellenanzeige erschaltet dann?
Also wir machen tatsächlich beides. Also wir haben bei uns so, es gibt ja überall diese wöchentlichen Gratisblätter, die verteilt werden, die doch auch eigentlich immer noch gelesen werden. Wir schalten da drin schon auch Anzeigen, wohl wissentlich, dass dann eher wahrscheinlich die Mutti die Anzeige rausreißt und sagt, hey, Junior, schau mal, das wäre doch was für dich und wird eh langsam mal Zeit, dass du dich irgendwo bewirbst, ja. Und auf der anderen Seite machen wir das auch über die sozialen Medien und da auch eher in dem Stil der jungen Leute. Also da haben wir eben, also der Social Media Content wird bei uns momentan hauptsächlich von sehr jungen Menschen bespielt und gemacht. Natürlich ein bisschen nach Rücksprache und nach Sichtung auch durch uns. Aber die haben da schon ein bisschen Freiheiten auch. Und also insofern gehen wir da beide Wege. Also da gibt es dann schon das Video, wo irgendwie so in dem modernen Stil die Kappe hochgehalten wird, wir suchen und dann kommt irgendwie was Pfanne, was Peinliches, anderes, Falsches oben oder so. Und dann gibt es aber auch die Anzeige im regionalen Wochenanzeiger in der Hoffnung, dass die Mutti oder gar die Oma oder die Tante das rausreißt und sagt, hey, das wäre was. Aber auch da ist es so, dass wir vielleicht manchmal ein bisschen unkonventionell sind. Also die Anzeigen sind bei uns auch eher nicht ganz alltäglich inhaltlich. Also wir versuchen da auch Sachen reinzuschreiben, die sich andere Firmen vielleicht nicht so trauen würden. Also bei uns heißt es immer irgendwie, wir sind das Superteam der Sport oder das Superteam der Branche und bereichern unseren Verkauf von Sportartikeln. Allein irgendwie so ein Einleitungssatz ist ja schon nicht ganz gewöhnlich. Und ja, ich glaube, wir müssen einfach in unserer Größe auch schauen, dass wir ein bisschen auffallen und ein bisschen anders sind und Damit fahren wir ganz gut.
Okay,
Und
gut.
die Leute, die sich auf die Stellenanzeige bewerben bei uns, wir sind vielleicht auch manchmal ein bisschen unkonventionell, die passen da meistens auch ganz gut. Die sowas witzig finden und sagen, hey, da, das könnte das sein.
Okay. Ich wollte tatsächlich ein bisschen auf Sport überleiten, und zwar wegen ja eigentlich dieser Durststrecke, die du beschrieben hast, wo du ja mit deinem beruflichen Werdegang eigentlich durchmachen musstest. Würdest du sagen, dass es beim Sport auch so ist und dass Sport auch Disziplin und andere wichtige Eigenschaften schaffen kann?
Also wir haben tatsächlich zwei ehemalige oder sogar drei ehemalige Leistungssportler bei uns im Team.
Ah, okay.
Und da muss ich sagen, dass vor allem im Vertrieb diese Leute ein Segen sind. Ja. Die haben eine extrem hohe Frustrationstoleranz. Die werden beim einen Kunden rausgeschmissen und gehen lachend eine halbe Stunde beim nächsten Kunden wieder rein und sind top motiviert, da dann das nachzuholen, was wir vielleicht beim letzten Kunden nicht geschafft haben. Also das sind auf alle Fälle sehr wertvolle Menschen und sehr wertvolle, ja, Charaktere, die, glaube ich, sehr stark eben durch den Leistungssport geprägt, kraftvoll auch im Job unterwegs sind oder engagiert im Job unterwegs sind. Also das kann ich jedem nur empfehlen, wenn er irgendwo Leute hat, die aus dem Sport kommen, aus dem Leistungssport, sich die genau anzuschauen und zu überlegen, ob die nicht auch gut wären für die Firma.
Ja, das ist
Der
genau.
Gerhard ja auch, wenn er da
Ja,
irgendwie
genau.
seinen Ironman irgendwie finishen möchte, da muss er auch oft die Zähne zusammenbeißen, ja, und kann er nicht sagen, so, ich bleibe jetzt hier stehen und trinke und hör auf oder so, sondern muss weitermachen, ja.
Wolltest du noch was fragen, Papa?
Ja, gut, also ich sage mal, hinsichtlich Ironman fahren wir jetzt lieber nicht an, weil sonst wird die Folge vielleicht zu lang. Aber was mir jetzt schon gefallen hat, ist, sage ich mal, ein bisschen so diese Brücke zwischen Sport und Business, weil ich oder wir das auch gemerkt haben, jetzt in den auch anderen Gesprächen mit den Geschäftsführern auch, die wir hatten, dass da auch viele mit einem Sport-Background auch gekommen sind, letzten Endes, weil, wie du auch schon gesagt hast, Sebastian, weil man halt einfach merkt, dass die auch dann zum Teil schon mit Niederlagen umgehen können, einfach aus dem sportlichen Background her. Und ich glaube, das hast du ja auch recht schön jetzt gesagt, wenn du jetzt aus dem einen Gespräch rausgehst und vielleicht jetzt das Ergebnis nicht so war wie erwartet, so ist es ja im Sport auch. Du bist, glaube ich, Skilehrer, glaube ich, hast gesagt, und vielleicht auch mal Skirennen gefahren. Ja, da ist es halt auch mal so, dass man aus dem Rennen ausscheidet, aber es hilft ja nichts. Da muss man ja im Endeffekt den Mund abputzen und muss sich auf das Nächste konzentrieren. Und so ist es ja auch, wie du gesagt hast, mit den Vertriebsmitarbeitern. Was hilft es jetzt? Ich kann ja den letzten Termin kann ich ja nicht mehr ändern, sondern ich muss mich auf den nächsten konzentrieren. Und ich glaube schon, dass das auch eine große Stärke ist, letzten Endes, die hoffentlich jetzt auch bei den Jüngeren, sage ich mal, immer mehr bewusst wird, nicht nur den leichten Weg gehen zu wollen, weil die Social Medias, wir wissen es ja alle, da wird immer nur das schnelle, schöne, tolle irgendwo auch ein bisschen publiziert, sondern es gehört schon auch, sage ich mal, der Schmerz ein bisschen mit dazu. Oder wie siehst du
Ja, da
das?
kann ich nur ein Beispiel aus dem privaten Umfeld bringen. Also meine Tochter ist Leistungssportlerin gewesen oder immer noch Biathletin, war am Skiinternat und hatte in der Zeit zwei Kreuzbandrisse als ja, Teenagerin. Und ich denke mal, wer sowas mitmacht und dann auch eben sieht, wie schwierig das ist, dann da wieder den Anschluss zu finden, den kann, glaube ich, auch im Berufsleben nicht so viel aus der Bahn schmeißen. Ja. Und das war schon eine schwierige Zeit für sie auch und ist es bis heute auch geblieben.
Kann ich natürlich jetzt nur, habe ich schon wieder Gänsehaut auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich selbst auch vor 4 Jahren, wie gesagt, diesen schweren Traktorunfall hatte mit einer Knorpeltransplantation im rechten Knie letzten Endes, wo man dann auch 3 Monate das Knie nicht bewegen durfte. Und
Ja.
beim Kreuzbandriss ist es ja vielleicht jetzt nicht 1:1 so, aber da ist es ja auch so, dass man dann schon extremst gehandicapt ist letzten Endes und man kann das, was man eigentlich liebt, nicht tun. Und man geht da, glaube ich, schon auch mit einem ganz anderen Mindset daraus hervor, wie andere, die das vielleicht jetzt nicht durchgemacht haben. Ne?
Genau.
Ja. Gut.
Also ich hätte soweit mit den Fragen, hast du noch was, weil ich bin ansonsten eigentlich durch relativ.
Also ich würde vielleicht noch mal ganz kurz eine Sache sagen wollen. Also ich werde immer irgendwo so schon tendenziell sehr stark auf die jüngeren Menschen, auf die jüngeren Generationen geschimpft. Ich denke, es war schon immer so. Meine Oma hat auch über die jungen Menschen geschimpft, vor allem über die Musik damals. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich denke, dass es im Großen und Ganzen, ja, es gibt immer solche und solche, und wir haben sehr gute Beispiele an jungen Menschen hier bei uns im Team oder auch im privaten Umfeld, wo man den Hut ziehen kann, wo ich mir sicher bin, dass die auch was Tolles erreichen werden im Leben. Und ich glaube, man muss ein bisschen offen sein, man darf nicht zu verbohrt sein, man kann nicht immer irgendwie alles durch die Brille anschauen, wie es bei einem selber war. War eine andere Zeit, wenn ich heute höre, dass irgendwie bald doppelt so viele Menschen jeden Tag in Ruhestand gehen wie 18 Jahre alt werden, also viel weniger immer nachkommen, ändert sich einfach alles. Darauf muss man sich ein bisschen einstellen. Und ich glaube, so ein bisschen Grundverständnis füreinander, wenn man sucht und sich auf die jungen Menschen einlässt, da funktioniert das auch ganz gut. Und außerdem, was bleibt uns anderes übrig? Wir müssen uns ja irgendwie darauf einlassen und Wege finden, wie wir mit den Leuten umgehen. Und da hilft Schimpfen sicherlich nicht.
Ja. Dankeschön für deine Worte nochmal, Sebastian. Dann würde ich jetzt vielleicht ganz kurz nochmal so meinen Abschluss jetzt machen, bevor ich euch beiden dann noch die Möglichkeit gebe, den Abschluss zu machen. Zwei Sachen, die ich da an der Stelle einfach noch bringen wollte, ist, ich habe mich natürlich in der Zwischenzeit auch, oder wir beschäftigen uns sehr viel mit diesen Themen, auch Generationen. Und was man halt einen Faktor oder eine Thematik, die man ganz klar auch irgendwo erkennen kann, ist der große Unterschied zwischen Besitzen und Benutzen. Also das weiß ich ja selber auch. Wir sind noch irgendwo die Generation, wir wollen eigentlich irgendwo doch eigentlich was besitzen und versuchen da unser Geld auch teilweise sinnvoll zu investieren. Die jüngeren Generationen sagen sich halt mittlerweile, ich brauche nichts besitzen, ich will es benutzen. Das ist eigentlich wirklich so ein Mindset-Thema, wo man auch verstehen muss, dass die halt vielleicht nicht mehr ein eigenes Auto wollen, weil die machen halt dann Carsharing zum Beispiel, weil sie sagen, ich brauche kein eigenes Auto zum Beispiel. Und das zweite Thema, was mir letzte Woche mich natürlich auch nochmal extremst zum Nachdenken gebracht hat, war diese Studie, die ja, glaube ich, irgendwo von der Uni in Augsburg auch veröffentlicht wurde, wo die Gen Z jetzt auch ja, sagt, oder was die Untersuchung ergeben hat, sie fühlen sich einsam. Und ich glaube, das sollte uns schon auch irgendwo ein bisschen wachrütteln, dass gerade, sage ich, mit jungen Menschen, die, sage ich mal, mit sozialen Medien in Kontakt sind, irgendwo schon auch ja, ein bisschen auch mitgenommen werden sollen, auch wieder in den persönlichen Kontakt, in die persönliche Diskussion und auch in das persönliche Gespräch zu gehen, weil ohne das funktioniert es letzten Endes nicht. Und ich glaube, Sebastian, das kannst du wahrscheinlich auch aus deiner persönlichen Erfahrung her sagen. Du bist ja auch irgendwo mit dem Einzelhandel im Kontakt täglich und da geht es halt einfach auch nicht ohne den persönlichen Kontakt mit dem Kunden. Und da ist halt einmal Kommunikation entscheidend. Und ich glaube, das ist das, was wir aus den letzten Gesprächen auch gehört haben. Am Ende des Tages, ob alt, ob jung, man muss miteinander sprechen, man muss miteinander kommunizieren. Und ich glaube, das ist vielleicht noch mit einem offenen Ohr. Und ja, das war es dann auch jetzt von meiner Seite.
Okay, passt. Willst du noch was sagen, Sebastian? Ansonsten
Ich
mache
könnte
ich
es
dann
wieder
den
einsetzen
Abschluss.
oder nochmal einhaken, aber dann wären wir ja auch nicht fertig. Das wird dann immer, geht immer noch weiter. Ich glaube, dass man es nicht so über einen Kamm scheren kann. Klar gibt es hier Tendenzen mit Shared Economy oder wie auch immer. Aber ich sehe auf der anderen Seite schon auch, ich wohne eher ländlich, dass da irgendwo das eigene Auto frühzeitig immer noch einen sehr großen Stellenwert hat. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Unterschied, ob man da im urbanen Umfeld nun Akademiker oder bis ja, Studenten hat oder auf der anderen Seite vielleicht irgendwo den Azubi im Handwerksberuf, wo, glaube ich, die Situation das relativ unterschiedlich ist.
Okay, ja,
Genau.
gut. Dann auf jeden Fall danke für das Gespräch, war sehr interessant. Ich fand deinen Abschluss gerade vorhin auch eigentlich auch super passend als Outro. Auch, dass man, ja, dass man kommunizieren muss, dass man das alles nicht so durch eine Brille sehen soll, sondern einfach offen, dass nicht jeder gleich ist und auch, dass man diese Vorurteile ein bisschen beiseite legen soll, weil das habt ihr ja auch gehabt, da wo ihr jünger wart, dann war die ältere Generation so, ja, die Jungen, ja, keine Ahnung. Ist heute ja genauso das Thema. Das haben wir auch immer wieder am Abschluss von unseren Folgen. Und genau deswegen an die ZuhörerInnen, danke nochmal fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback oder schreibt uns irgendwie was. Wir schauen uns das an. Wir versuchen auch, das umzusetzen. Das mit der Länge der Folgen weiß ich nicht, ob wir das so schaffen, dass wir die kürzer machen, aber wir probieren es auf jeden Fall. Und danke nochmal für eure Unterstützung. Und danke, Sebastian, dass du heute mit uns den Dialog geführt hast. Das war ein sehr interessantes Gespräch.
Ja, sehr
Und
gerne.
dann, das wäre es dann für uns für diese Folge. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.